Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wasserdicht, dem Podcast rund um die Wasserwirtschaft beim Ruhrverband. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick relativ unscheinbar wirkt, bei genauerem Hinsehen aber großes Gefahrenpotenzial birgt. Es geht um eine kleine Muschel, die sich rasant ausbreitet in unseren Gewässern, Ökosystemen und die auch die technischen Anlagen betrifft und uns damit vor echte Probleme stellt. Die Rede ist von der Quaggermuschel, einer invasiven Art, die inzwischen auch in den Seen- und Talsperren des Ruhrverbands angekommen ist. Warum diese Muschel so gefährlich ist, woher sie kommt, welche Folgen sie für Umwelt- und Wasserwirtschaft hat und wie der Ruhrverband mit dieser Herausforderung umgeht, darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten und geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid. Herzlich willkommen, Dr. Luisa Rothe und Lukas Eckel.
Dankeschön.
Hallo.
Schön, dass ihr bei Wasserdicht dabei seid. Gleich mit so einem spannenden Thema. Denn die Quaggermuschel ist ja eigentlich kein alltägliches Gesprächsthema. Ist mir zumindest noch nicht vorgekommen, dass einer im Supermarkt, ne, in der Fischabteilung über die Quaggermuschel spricht. Wann seid ihr denn das erste Mal mit ihr in Berührung gekommen? Fangen wir vielleicht mal an, Ladies first, Luisa.
Ja, danke Thorsten. Also bei mir, ich habe tatsächlich das erste Mal beruflich mit der Quaggermuschel zu tun gehabt während meines Bewerbungsgesprächs. Ich habe letztes Jahr beim Ruhrverband angefangen als Biologin und bin sofort beim Bewerbungsgespräch über die Quaggermuschel gestolpert, weil ich direkt darauf angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Thema zu bearbeiten.
Und, war sie dir da schon bekannt, wenn ich mal direkt rückfragen darf?
Ja, also es war offensichtlich, also im letzten Jahr ist sehr viel passiert Richtung Quaggermuschel und genau, der Ruhrverband möchte da einfach mehr machen und ich habe sofort gemerkt, dass das im Moment ein total brennendes Thema ist beim Ruhrverband. Und ja, was ich so spannend daran finde, ist jetzt in der tatsächlichen Arbeit, dass da eben auch viele Abteilungen gemeinsam dran arbeiten und nicht eben nur die BiologInnen zum Beispiel, sondern eben ja verschiedene Abteilungen. Ja, das Thema Quaggermuschel, ja, klingt ja erstmal nach einem Nischenthema, wie du schon gesagt hast, ne? Man begegnet dem jetzt nicht im Supermarkt, aber letztendlich geht es uns alle was an, spätestens wenn es um sicheres Trinkwasser geht und dazu vielleicht später noch mehr.
Das machen wir, aber natürlich möchte ich auch von Lukas wissen, wie bist du denn mit der Quaggermuschel in Berührung gekommen?
Ja, ich habe in Münster den Masterstudiengang Wasserwissenschaften studiert, habe mich hier biologisch-ökologisch ausgerichtet und bin dann da tatsächlich das erste Mal zum Ende hin meines Studiums in Kontakt mit der Quaggermuschel gekommen. Mhm. Und zwar, als es dann darum ging, ja, eine Themenwahl zu treffen, die für die Masterforschung geeignet ist. Ich hatte mich in dem Kontext an den Ruhrverband gewendet und hier nach einem aktuellen möglichen Thema gefragt und durch die Brisanz ist dann sehr schnell klar geworden, dass es die Quaggermuschel werden wird und so kam es dann auch. Ich habe dann 2025 meine Masterforschung und meine Masterarbeit über die Quaggermuschel in den Ruhrverbandstalsperren geschrieben.
Das heißt, die ist schon fertig?
Ja.
So, da gehen wir natürlich noch drauf ein, also auf die Ergebnisse, beziehungsweise wir werden heute im Gesprächsverlauf deutlich mehr über die Quaggermuschel erfahren, als wir es durch Presseartikel beispielsweise tun können. Aber bevor wir über die Probleme und Gefahren sprechen, möchten wir natürlich erstmal mit den Basics anfangen. Schließlich wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer ja abholen und deswegen wird mich interessieren, was ist die Quaggermuschel, wo kommt sie her und wie unterscheidet sie sich beispielsweise von anderen Muschelarten, die sich ja hier durchaus auch in unseren Seen rumtreiben?
Ich würde sagen, da vielleicht antworte ich da drauf.
Das machen wir, Luisa.
Okay, prima. Also genau, die Quaggermuschel kommt aus den Zuflüssen des Schwarzen Meeres und ist eine invasive Art bei uns. Sie ist unbemerkt über Boote und Transportschiffe eingeschleppt worden nach Westeuropa und auch nach Nordamerika und so eben auch nach Deutschland gekommen. Ich habe hier auch mal ein paar Quaggermuscheln mitgebracht in so einem kleinen Laborglas. Mhm. Also
die sind wirklich klein, ne? Sehe ich gerade. Ja. Also wir haben ja jetzt keinen Videopodcast und können es nicht zeigen. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, die sind verdammt klein.
Genau, du kannst ja mal beschreiben, was du siehst.
Ja, was sehe ich? Ich sehe wirklich sehr kleine Muscheln, aber ich könnte jetzt natürlich vom ersten Anblick nicht erraten oder genauer klassifizieren, um welche Art von Muschel es sich handelt. Ich bin in der Vergangenheit öfter mal mit der Zebramuschel konfrontiert worden.
Ja, genau, das ist die Schwesterart der Quaggermuschel.
Okay, die sieht ihr ja relativ ähnlich, aber ich muss da wirklich die Segel streichen und sagen, ich bin da wirklich blank. Aber ich kann euch wirklich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sie ist verdammt klein, aber Luisa, ich muss mal direkt fragen, du hast gerade gesagt, die wird so mit eingeschleppt über den Bootsverkehr. Man sieht die doch, oder?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Also die erwachsene Quaggermuschel wird so bis 4 Zentimeter ungefähr groß und ist mandelförmig und hat eben ein Streifenmuster. Deswegen heißt sie auch Quaggermuschel, weil sie eben an das ausgestorbene Quaggerzebra erinnert. Und das eigentlich Interessante oder der Hauptübertragungsweg ist aber nicht von den erwachsenen Muscheln, sondern auch über die Larven und die befruchteten Eier. Und die sind eben mikroskopisch klein.
Ach so, also, die sieht man dann gar nicht.
Die,
ne,
sieht man gar nicht, genau. Also die sind wirklich ungefähr so klein wie die Dicke eines Haares. Also wirklich sehr klein und auch praktisch durchsichtig. Und das macht sie eben auch so, ja, so gefährlich. Also deswegen sprechen wir beim Ruhrverband ja auch manchmal von der unsichtbaren Gefahr, weil sie eben in Wassertropfen zum Beispiel unbemerkt dann transportiert werden kann über Boote. Ich wollte einfach mal an dich zurückfragen, was glaubst du denn, wie lange so eine Quaggermuschellarve ungefähr überleben kann in so einem Wassertropfen?
In einem Wassertropfen müsste ich schätzen, keine Ahnung, 3-4 Tage.
Ja, also tatsächlich kann die bis zu 27 Tage in feuchten Bedingungen überleben. Und genau das macht sie eben auch zu dieser unsichtbaren Gefahr, weil sie einfach extrem zäh ist, gerade die Larven. Wenn ihr übrigens die Larven und die Eier mal sehen wollt, dann könnt ihr auf unsere Website schauen. Da, das ist ja wahrscheinlich verlinkt auch in den
Shownotes.
In den
klar,
Shownotes,
machen wir auf jeden
genau.
Fall.
Und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr euch auch Videos anschauen.
Haben wir alles da. Jetzt haben wir gerade gesagt, Lukas, die Quaggermuschel ist eine invasive Art. Ne? Was heißt denn das eigentlich genau und warum sind invasive Arten? Und davon haben wir ja jetzt nicht nur die Quaggermuschel, sondern da gibt es ja auch noch ein paar andere invasive Arten, invasive Krebsarten etc. pp. Oder auch, ne, die Elodea, die ja auch keine heimische Wasserpflanze ist. Was macht denn die eigentlich grundsätzlich so problematisch für heimische Ökosysteme?
Ja, bevor wir auf invasive Arten eingehen, möchte ich kurz den Unterschied zwischen einheimisch und gebietsfremd beschreiben. Mhm. Einheimische Arten sind Arten, die seit jeher in unseren Ökosystemen vorgekommen sind und hier heimisch sind. Gebietsfremde Arten sind Arten, die entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch den Menschen in ein neues Gebiet gebracht worden sind. Und bei der Gruppe der gebietsfremden Arten gibt es dann die Untergruppe der invasiven Arten. Das heißt, nicht jede gebietsfremde Art ist automatisch auch gleich invasiv. Invasiv bedeutet in dem Fall, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf das neue Ökosystem hat und darüber natürlich auch über die oder auf die darin vorkommenden Arten. In der Regel sind invasive Arten sehr anpassungsfähig, deswegen kommen sie überall gut zurecht. Häufig haben sie sehr hohe Reproduktionsraten, können sich teilweise ganzjährig reproduzieren und verdrängen einfach darüber dann unsere einheimischen Arten.
Nehmen die denn irgendwie Nährstoffe weg oder sowas? Oder Futter? Oder wo genau ist jetzt das Problem? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn ein heimischer Edelkrebs in unseren Gewässern vorkommt, dann kann es doch auch ein amerikanischer Louisiana-Sumpfkrebs beispielsweise. Oder gibt es da, ist das ein Fressfeind oder Fresskonkurrenz oder sowas?
Also zum einen sind die invasiven Arten in der Regel Fresskonkurrenten oder häufig Fresskonkurrenten. Jetzt hast du das Thema der Flusskrebse angesprochen. Die große Problematik bei den Flusskrebsen, gerade im Kontext Edelkrebse, ist allerdings die Krebspest.
Ja, okay.
Die amerikanischen Flusskrebsarten können die Krebspest übertragen, sterben daran aber nicht. Und das ist das große Problem. Die europäischen Flusskrebse bzw. Edelkrebse können das nicht überleben.
Okay, verstehe. Luisa hat ja gerade schon erklärt, wie und auf welchen Wegen die Quaggermuschel zu uns gekommen ist. Seit wann wissen wir denn eigentlich, Lukas, dass sie auch in unseren Gewässern überhaupt vorkommt?
Also nach Deutschland hat es die Quaggermuschel Anfang der 2000er geschafft. Da wurden dann wenig später, ich meine es wäre 2005 gewesen, erste Exemplare im Main gefunden. Die Ausbreitung funktioniert in Form der Larvenübertragung als blinde Passagiere, insbesondere über das Ballastwasser von Transportschiffen. Und dann einmal in das neue Gewässer abgegeben, haben wir eine rasante Entwicklung. Wann die Quaggermuschel tatsächlich ihren Weg in unsere Talsperren gefunden hat, darüber können wir als Ruhrverband erstmal nur spekulieren. Das liegt zum einen daran, dass die Entwicklung am Anfang nach dem Eintrag erst einmal im Verborgenen stattfindet.
Achso, das heißt, man hat sie gar nicht sofort gesehen, ne?
Ganz genau.
Ja.
Und ja, durch Gespräche mit den Kollegen und Kolleginnen vom Bodensee, die hier seit etwa 2016 von der Quaggermuschel wissen und hier immense Probleme in der Infrastruktur, gerade was die Trinkwassergewinnung angeht, haben, haben wir uns dann intensiv Gedanken gemacht, wie wir hier vorgehen und haben alle Talsperren im Rahmen meiner Masterforschung 2025 dann ganz gezielt mittels eDNA und Planktonproben, indem wir dann nach Larven gesucht haben, kontrolliert und untersucht. eDNA bedeutet in dem Fall Environmental DNA, also Umwelt-DNA, das heißt nichts anderes.
Klingt sehr speziell, oder?
Ja, das heißt im Grunde aber nichts anderes, als dass jeder Organismus fortlaufend genetisches Material in sein umgebendes Umweltmedium abgibt. Mhm. Und im Falle der Quaggermuschel ist das dann das genetische Material in das Umweltmedium Wasser. Mhm. Und über ganz gezielte Wasserproben und die gezielte Suche nach dieser Ziel-DNA können wir dann den Nachweis erbringen, ob das genetische Material der Zielart in der Probe enthalten ist. Und wenn das der Fall ist, ist das der gesicherte Nachweis.
Das heißt, man kann dann schon Rückschlüsse darauf ziehen, dass ein Gewässer sozusagen quaggerverseucht ist.
Tatort, Talsperre.
Genau. Sozusagen. Ja, es klang auch so ein bisschen wie XY ungelöst gerade. Ne?
Und genau das ist uns ja dann in der Folge in Möhne und Sorbetalsperre gelungen. Also wir wissen jetzt gesichert, dass in der Möhne und in der Sorbetalsperre eine Quaggerpopulation vorkommt. Das hatte dann eine enorme Kette an Untersuchungen zur Folge, gefolgt von verschiedenen Maßnahmen, die das Ziel hatten, sich hier schnellstmöglich auf diese neue Bedrohungslage einstellen zu können.
Ja, okay, verstehe ich. Luisa, die Quaggermuschel, Lukas hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist für das Ökosystem unserer Seen und Talsperren halt ein großes Problem. Was passiert da mit Nährstoffen, Nährstoffkreislaufen, anderen Wasserorganismen? Wie genau zeigt sich das Problem Quaggermuschel bei uns in den Ruhrverbandstalsperren?
Mhm. Also im neuen Gewässer angekommen, hat die Quaggermuschel das Potenzial, sich einfach rasant schnell zu verbreiten und dann auch heimische Arten zu verdrängen. Denn die Quaggermuschel ernährt sich vom Plankton, das sind Kleinstlebewesen, die im Wasser schweben. Und normalerweise wird dieses Plankton aber von heimischen Arten gefressen, also zum Beispiel von der Teichmuschel oder auch von Jungfischen, vom Zander, von der Maräne, also heimische Arten, die sich vom Plankton ernähren. Und diese Fische zum Beispiel sind dann die Nahrungsgrundlage auch für Raubfische wie den Hecht oder auch für Wasservögel. Und wenn die Quaggermuschel jetzt in das System kommt.
Also wir sprechen
kommt,
quasi von einer richtigen Nahrungskette sozusagen, ne?
Genau, ja, also es ist ein Nahrungsnetz, ne? Ich habe das jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und wenn die Quaggermuschel jetzt in dieses System kommt, dann krempelt sie das System eigentlich völlig um, weil sie sozusagen an der Basis schon das Futter wegfrisst. Die hat halt einen sehr effizienten Filterapparat, mit dem sie große Mengen an Wasser durchstrudeln kann sozusagen und darüber kann sie große Mengen an Plankton filtern und ist dabei viel effizienter als eben heimische Arten oder auch als ihre Schwesterart, die Zebramuschel, sodass sogar diese Art dann auch wieder verschwindet. Zusätzlich dazu bindet die Quaggermuschel über dieses Filtersystem auch Nährstoffe. Du hattest gerade ja nach Nährstoffen gefragt, wie zum Beispiel Phosphor. Und Phosphor fehlt dann aber wiederum im Freiwasser, also kann von dem pflanzlichen Plankton nicht aufgenommen werden. Das heißt, zum einen kann das pflanzliche Plankton nicht so gut wachsen und es gibt nicht so viel davon. Und zum anderen filtert die Quaggermuschel das Plankton auch noch aus dem Wasser aktiv raus. Das bedeutet, es ist weniger Plankton im Wasser, das Wasser wird klarer und dadurch haben zum Beispiel wiederum auch Fischarten wie der Zander, die jetzt an lichtarme Verhältnisse angepasst sind, die haben wieder Nachteile, weil sie eben normalerweise im Trüben ihre Beute jagen und die Beutetiere sie aber jetzt wieder viel schneller erkennen können. Das heißt, man merkt schon, die Quaggermuschel hat ganz viele Effekte auf das Ökosystem. Dazu kommt, dass sie sich ganzjährig fortpflanzen kann, nicht nur im Sommer, sondern sie kann innerhalb von kurzer Zeit ganz viele Larven ja sozusagen wieder für die neue Generation ausbilden. Und eine erwachsene Muschel, eine weibliche Muschel, produziert dabei ungefähr 1 Million Eier pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und das heißt, da entsteht eine große Menge neuer Larven draus, die wieder zu Jungmuscheln werden und sich dann wieder ansiedeln. Das heißt, in ganz kurzer Zeit können eben diese Massenbesiedlungen stattfinden. Dazu kommt auch, dass die Quaggermuschel wenige Fressfeinde hat bei uns, also in dem heimischen Ökosystem von uns, wo sie halt als invasive Art reingekommen ist. Und in den USA ist sie auch invasiv und da gibt es ein Beispiel aus dem Lake Mead. Ja. Und da hat sie mittlerweile über 90% der Biomasse, macht die Quaggamuschel aus. Also da sieht man eindrücklich.
Das heißt, ganz kurz nur zum Verständnis, das bedeutet, es gibt außer der Quaggamuschel quasi nichts anderes mehr in den Gewässern, ja?
Genau, und da sieht man halt, wie effizient die Quaggamuschel sich gegen heimische Arten auch durchsetzen kann und diese sogar völlig verdrängt.
Okay, jetzt hast du ja diese ökologischen Folgen angesprochen, aber das Problem ist, es gibt ja auch ganz handfeste technische Probleme. Ne? Wie schaut's mit, weiß nicht, Rohrableitungen, Grundablässen, Bauwerken, Entnahmeleitungen und quasi dem Talsperrenbetrieb aus? Welche Gefahren wirken da noch auf uns ein?
Also die Quaggamuscheln besiedeln eigentlich alles. Also die können Steine besiedeln, Sand, Schlamm und sogar andere Organismen. Also die setzen sich tatsächlich auch auf zum Beispiel Schnecken oder auf andere, auf heimische Arten.
Also weiches Substrat, festes Substrat
ist völlig egal.
Völlig Latte.
Genau, die setzen sich überall drauf. Dazu kommt, dass sie auch in Tiefen bis zu 250 Meter Tiefe oder über 250 Meter Tiefe noch siedeln können. Mhm. Und dabei machen sie natürlich auch vor der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur nicht Halt. Das heißt, die setzen sich in Rohrleitungen, wo zum Beispiel Rohwasser für die Trinkwassergewinnung daraus gefördert wird. Ja. Und auch in Kraftwerksleitungen zum Beispiel, die für die Stromerzeugung, für die Wasserkraft genutzt werden. Und da entsteht dann so eine erste Schicht an Quaggamuscheln und die pflanzen sich eben in diesen Rohren auch wieder fort. Dann die zweite Schicht setzt sich obendrauf.
Auf die älteren
Quaggas obendrauf. Und so entstehen Schichten von bis zu 70 Zentimetern. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so viel wie vom Boden bis zur Tischkante ungefähr. Solche dicken Schichten können da entstehen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Infrastruktur.
Ja klar, und, also quasi da setzen sich die Rohrleitung quasi zu, also der Durchmesser nimmt kontinuierlich ab und irgendwann muss man dann sagen, so jetzt setzen wir mal zu großen Reinigungsverfahren an, ja?
Richtig, da sprichst du was Wichtiges an, die müssen dann natürlich regelmäßig aufwendig gereinigt werden, damit sie nicht verstopfen. Die Quaggamuschel besiedelt dabei sogar super glatte Flächen wie Edelstahlbauteile zum Beispiel. Das heißt, auch da wird viel besiedelt und da gibt auch noch diesen zusätzlichen Faktor, dass dann auch wieder Mikroorganismen in diesen Muschelkolonien wunderbar leben können und dadurch auch die Korrosion wiederum beschleunigt wird. Das heißt, auch diese Anlagenteile verschleißen schneller. Ja, ein konkretes Beispiel mal für solche Auswirkungen kann man am Bodensee sehen.
Ja.
Denn da rechnet die Bodensee-Wasserversorgung dadurch, dass sie ihre Infrastruktur ausbauen müssen und gegen Störfaktoren wie die Quaggamuschel schützen, mit Umrüstungskosten von ungefähr 4,6 Milliarden Euro, die da auf die Bevölkerung zukommen, denn das Ganze wird auf die Trinkwasserpreise umgelegt. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass uns das im Prinzip alle was angeht.
Ja, verstehe ich. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sind denn gerade unsere Talsperren und Seen so anfällig für die Quaggamuscheln? Ne? Also du hast gerade gesagt, Luisa, die sind schon da. Sie bewirken auf der einen Seite sehr, sehr viele negative ökologische Aspekte, technische Aspekte. Und trotzdem stelle ich mir halt die Frage, gibt es denn da überhaupt Unterschiede in der Anfälligkeit zwischen Fließgewässern beispielsweise und stehenden Gewässern? Lukas, kannst du mir dazu was sagen?
Also vorwegnehmen möchte ich vielleicht, dass nicht alle Gewässer gleich gut für eine massenhafte Besiedlung durch die Quaggamuschel geeignet sind. Es sind Randbedingungen wie beispielsweise der Parameter Calcium, die da irgendwo Randbedingungen darstellen. Calcium ist wichtig für die Schalenbildung, also damit für den Schutzmechanismus dieses Organismus. Auch Nährstoffverfügbarkeit gibt natürlich irgendwo dann eine reglementierende Grenze. Grundsätzlich verfügen stehende Gewässer, und das sind unsere Talsperren im Grunde ja, aber über geringere Fließgeschwindigkeiten verglichen mit Fließgewässern. Jetzt heißen die Gewässer zwar stehend, sind aber nicht gänzlich still. Wir haben natürlich eine Zirkulation, die geht mit geringen Geschwindigkeiten einher und bedingt durch die Art der Nahrungsaufnahme. Quaggamuscheln filtrieren große Mengen an Wasser und filtern hier dann die Nahrungspartikel heraus, sind gerade diese geringen Strömungs- und Fließbedingungen ideal für eine gute Nahrungsaufnahme und davon profitiert die Muschel. Außerdem erwärmen sich stehende Gewässer schneller als fließende Gewässer nach der Winterruhe im Winter. Gerade die oberflächennahen Schichten oder Uferbereiche, und die Uferbereiche sind ja gerade die, Bereiche, in denen die Quaggermuschel dann siedelt.
Wenn wir gerade hören, die können bis 250 Meter tief, können die sich besiedeln und ganz die Tiefe erreichen unsere Talsperren ja nicht, ne?
Nee, das ist richtig. Die stärksten oder die stärkste Besiedlung, die findet so in den oberen 25 bis 30 Meter statt.
Okay.
Einer der entscheidenden Faktoren allerdings ist die Freizeitnutzung und unsere Talsperren, die werden oder sind sehr beliebte Ausflugsziele, was die Freizeitnutzung angeht. Segelboote beispielsweise oder Angelboote, die hier auf den Talsperren unterwegs sind. Aber auch das Tauchen oder das Nutzen durch Badegäste sind hervorragende Eintragsvektoren für die Weliger-Larven. Also wieder die.
Wie heißen die Weliger-Larven?
Weliger-Larven.
Ah, okay. Heißen, wieder genau. Was gelernt, Lukas.
Ja, die werden über diese Eintragsvektoren oder Eintragswege in die Gewässer verbracht und ja, weil wir gerade angesprochen haben, dass sie eben mikroskopisch klein sind, passiert das natürlich unbemerkt und unbeabsichtigt. Das soll aber nicht heißen, dass Fließgewässer nicht auch besiedelt werden können. Die Besiedlung würde dann hier eher lokal begrenzt ausfallen und dann in den Bereichen, in denen die Bedingungen passen.
Alles klar. Wie gehen wir denn jetzt als Ruhrverband mit der Situation um? Also inwiefern betreiben wir beispielsweise ein Monitoring? Wie überwachen wir das Vorkommen? Wie wird das dokumentiert? Luisa, nimm uns da mal mit. Wie können wir sicherstellen, dass wir die aktuellen Zahlen, sag ich mal, behalten und vor allen Dingen, wie wir auch neue Gewässer auf die Quaggermuscheln detektieren können?
Der Ruhrverband untersucht aufbauend auf Lukas Vorarbeiten.
Guter Mann, Lukas,
genau, guter Mann. wie die Besiedlungssituation im Ruhr-Einzugsgebiet aussieht. Also aktuell wissen wir, dass die Möhne-Sorpetalsperre und auch unterhalb des Baldeneysees auf jeden Fall es Funde gab der Quaggermuschel. Also dass die besiedelt sind und das Kooperationslabor, wo ich arbeite, macht standardmäßig Untersuchungen der Wasserqualität im Ruhr-Einzugsgebiet.
Also werden Wasserproben entnommen.
Genau, quasi, es werden Wasserproben entnommen und das machen wir uns im Projekt Quagga sozusagen zunutze, indem die KollegInnen einfach Proben mitbringen für uns, die wir dann auf die DNA der Quaggermuschel untersuchen können. Und dazu haben wir auch Sonderprobenahmen nochmal dieses Jahr an den Talsperren, wo auch die Freizeitnutzung eben eine Rolle spielt, um ein genaues Bild zu bekommen von der Situation in den Talsperren. Und das heißt, wir haben hier immer ein Schnappschuss der Situation an den Probenahmestellen, die eben übers ganze Verbandsgebiet verteilt sind. Und oft findet man eben zuerst DNA-Nachweise, bevor dann die erwachsenen Muscheln gesichtet werden. Und zum Thema Talsperren vielleicht noch kurz. Da werden auch Betauchungen durchgeführt. Also das heißt, BerufstaucherInnen, die einen biologischen Background haben, die untersuchen die Situation unter Wasser und dokumentieren das auch. Im Prinzip ist es für uns halt extrem wichtig, dass wir wissen, wie die Befallssituation ist, damit wir eben auch Entscheidungen treffen können und auch überhaupt wissen, welche Gewässer wir überhaupt noch vor der Quaggermuschel schützen können.
Hand aufs Herz, Lukas. Kann man die Quaggermuschel überhaupt bekämpfen oder anders gefragt, kann man sie wieder loswerden? Wenn ja, welche Maßnahmen wären da denkbar und wo stoßen wir da klar an unsere Grenzen, mein Lieber?
Ja, derzeit arbeiten wir an einem Kochbuch mit den 100 besten Muschelrezepten.
Hervorragend. Ich freue mich. Gerade mir als Feinschmecker kommt mir das sehr entgegen.
Diese Frage taucht tatsächlich immer wieder auf und deswegen möchten wir hier ganz kurz drauf eingehen. Bedingt durch die kleine Größe der Muschel und damit eben auch der geringen Menge an Muschelfleisch und der Fähigkeit, dass sich die Quaggermuschel wirklich gut an der Gewässersohle und dem Substrat festhalten kann, scheidet im Grunde oder schließt das eine kulinarische Verwertung völlig aus.
Boah, Lukas, weißt du, ich lade dich in den Podcast ein und du machst mir den Mund wässrig und im nächsten Satz zerstörst du wieder alles, was du gerade in mir aufgebaut hast. Ganz toll. Ja, aber red ruhig weiter. Ich werde dich nur nicht wieder einladen.
Wir haben dir extra Muscheln mitgebracht.
Ja, nee, alles gut.
Die sind allerdings in Alkohol.
Das ist auch gut. Okay.
Ja, derzeit ist uns tatsächlich keine Methode bekannt, die Quaggermuschel flächendeckend, ja, und vor allem gleichzeitig ökologisch vertretbar wieder loszuwerden. Das ist Gegenstand aktueller Forschung. Bisher bleibt uns im Besiedlungsfall eigentlich nur die mechanische Reinigung. Und die mechanische Reinigung, die ist aufwendig und sehr teuer. Und deswegen ist der anzustrebende oder von uns angestrebte Weg der Schutz der noch nicht besiedelten Gewässer, um jeden Preis zu verhindern und zu vermeiden, dass die Quaggermuschel auch hier reinkommt. Und genau das geht eben nur in enger Zusammenarbeit mit den Menschen, die unsere Gewässer nutzen.
Ja, verstehe. Und du hast es gerade gesagt, ne? Also es geht darum, bestehende Gewässer, die noch nicht befallen sind, zu schützen. Und an der Stelle machen wir uns, glaube ich, so ein kleines bisschen unbeliebt in unserer Freizeitgemeinde. Die Luisa, die lächelt schon ein bisschen, denn der Ruhrverband hat ja durchaus drastische Maßnahmen ergriffen, um die Quaggermuschel einzudämmen, beziehungsweise überhaupt den Übertrag in andere Gewässer zu verhindern. Mit welchen Maßnahmen, Luisa, habt ihr die Quaggermuschel versucht zu bekämpfen oder mit welchen Maßnahmen versuchen wir sie vor der Ausbreitung zu hindern?
Ja, das stimmt. Wir haben Maßnahmen ergriffen und ich denke, das ist auch notwendig. Im Grunde genommen haben wir drei Eintragspfade der Quaggermuschel, die wir überhaupt beeinflussen können. Also das ist zum einen der Aspekt der Freizeitnutzung, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber auch der Ruhrverband selber muss Dinge machen. Ne? Wir haben zum einen zum Beispiel die Probenahme, ich habe das gerade schon erwähnt, das Labor nimmt Proben und wir haben natürlich auch Arbeiten, die auf den Gewässern stattfinden. Und das heißt, wir haben auch eigenes Equipment, was wir einsetzen. Und da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir durch unser Equipment, unsere Boote, Netze, Messinstrumente etc. die Muschellarven nicht verschleppen. Und dafür haben wir jetzt getrennte Gerätesets und auch Desinfektionsmaßnahmen bei uns. Zum anderen haben wir ja einen Fischbesatz an der Möhnetalsperre. Und die Fischzucht ist eben an der Möhnetalsperre und die Möhnetalsperre ist voll mit Quaggermuscheln. Das heißt, wenn Fische jetzt auf andere Talsperren verbracht werden zum Besatz, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Wasser auch gefiltert wird, bevor die Fische sozusagen in das neue Gewässer reinkommen.
Also wenn sie quasi von Talsperre zu Talsperre transportiert wird, dann werden die ja jetzt nicht im Trockenen transportiert, sondern
die kommen halt die bleiben ja in dem Wasser sozusagen, wo sie gezüchtet wurden. Und das heißt, ja, wir sind auch gerade dran, diesen Filterprozess noch zu automatisieren, sodass wir uns da keine Larven verschleppen. Und drittens müssen wir dafür sorgen, dass die Quaggermuschel nicht durch die Freizeitnutzung verschleppt wird. Das heißt, wenn das Segelboot von jemandem zum Beispiel auf der Möhnetalsperre war und man möchte damit jetzt auf die Biggetalsperre, dann hat man natürlich das Potenzial, diese Larven von der Quaggermuschel mit zu verschleppen. Man könnte jetzt natürlich sagen, wir machen um alle Talsperren Zäune und sagen, hier kommt keiner mehr drauf. Aber wir wollen den Menschen natürlich die Naherholungsorte auch erhalten. Und das heißt, wir haben ja eigentlich einen klassischen Nutzungskonflikt. Auf der einen Seite haben wir den Schutz der Ökosysteme und den Schutz der Trinkwasserressourcen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Naherholung, die auch wichtig ist. Das ist natürlich kein einfaches Thema. Und das bedeutet, dass wir die Menschen, die unsere Talsperren nutzen, mit ins Boot holen müssen und über die Gefahren aufklären müssen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Ne?
Und sie auch motivieren müssen, mitzuhelfen, die Gewässer zu schützen.
Wie machen wir das denn, Luisa?
Also, wir haben ein Schutzkonzept entwickelt, basierend auf Literatur und auch auf Laborversuchen, die bei uns durchgeführt wurden. Das hilft übrigens nicht nur gegen Quaggermuscheln, sondern auch andere invasive Arten, die über diesen Wasserweg verschleppt werden. Wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, es geht hier darum, dass dieses Schutzkonzept greift, wenn ein Gewässerwechsel vorgenommen wird. Mhm. Also wenn man von einer Talsperre zum Beispiel auf eine andere möchte. Mhm. Und dazu habe ich ganz lange überlegt, wie kann man dieses Schutzkonzept gut greifen, diese Schritte, die das Schutzkonzept umfasst. Und ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, während Corona, da gab es ja die Aha-Regel.
Ja, ja,
Aha
klar.
Aha plus Lüften. Ja, und es ist.
Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Wie kriegst du jetzt den Bogen von Corona zur Quaggermuschel?
Ich erzähl's dir. Ich fand das total genial, weil mit diesem einfachen Buchstaben aneinanderreihen hat man es geschafft, eben die Schutzmaßnahmen, die damals notwendig waren, zu fassen. Und so ähnlich wollte ich das auch machen, aber ich habe überlegt, irgendwie wäre es cool, so einen Wasserbezug zu haben. Und dann ist mir Ahoi eingefallen. Und Ahoi ist halt ein Akronym. Und das hilft, sich die Reinigungsschritte für Boote einfach zu merken, die ja bei jedem Gewässerwechsel dann gemacht werden sollen. Und das A steht in dem Fall für Ausleeren. Das bedeutet, wenn ich ein Boot habe, dann muss ich erstmal gucken, dass ich das ganze Wasser, was sich da drin gesammelt hat. Restwasser, dass ich das eben ausleere, dass ich vielleicht Bilgenwasser aufsauge etc. Dann kommt das Hochdruckreinigen vom Boot und vom Trailer. Genau, das H wie Hochdruckreinigen.
Ja.
Und das heißt, die Flächen und auch der Trailer werden mit dem Hochdruckreiniger behandelt. Dann kommt O wie optional desinfizieren. Das ist ein Reinigungsschritt, der sinnvoll ist, zum Beispiel, wenn ich Zwischenräume habe, aus denen das Wasser schlecht verdunsten kann. Also wir haben ja schon gelernt, ne, die Quaggermuschellarven können ganz schön lange überleben. Und wir können hier 3%iges Wasserstoffperoxid benutzen. Das ist ein Bleichmittel, kennt man vielleicht aus dem Friseursalon. Ja, du hast das natürlich nicht nötig.
Erinnere mich an dunkle Zeiten,
aber,
die 90er Jahre.
Genau. Ja. Also das ist ein Bleichmittel, H2O2, und das tötet die Larven zuverlässig ab. Und cool daran ist, dass das H2O2, wenn es reagiert, zu Wasser und Sauerstoff zerfällt. Das heißt, da entstehen keine toxischen Nebenprodukte.
Kann das denn jeder verwenden, also Wasserstoffperoxid?
Ja, da muss man natürlich schon, also man kann das bestellen im Internet. Ja, ja. Und man muss aber auf jeden Fall vorher prüfen, wenn man sein Boot zum Beispiel damit behandeln möchte, dass das Material auch verträglich ist.
Ah, okay, deswegen O-optional, ja?
Genau, das O-optional. Ja, aber wir haben eben in Laborversuchen rausgefunden, dass das extrem effizient ist, um die Larven innerhalb kurzer Zeit abzutöten. Und dann zuletzt kommt noch I, wie intensiv trocknen. Wir haben ja gelernt, die Larven können lange überleben, aber sie können ein Austrocknen nicht überleben. Und deswegen ist dieser Schritt eben auch so wichtig. Also Boot und Trailer müssen richtig gut durchtrocknen.
Wie lange trockne ich denn? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, weißt du, ich bin irgendwie ein Segler oder ein Kanut.
Ja.
Und möchte mein Wassersportgerät trocknen. Reichen da 1-2 Tage aus oder?
Nee, also bei uns, wir sagen mindestens 5 Tage.
Ui, okay.
Genau, und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie so die Wetterbedingungen sind, wie gut so ein Boot dann eben auch trocknen kann.
Ja, klar.
Deswegen mindestens 5 Tage. Ja, dieser Schritt ist eben extrem wichtig, damit die Larven nicht überleben können. Und auch für Freizeitequipment, wir haben ja nicht nur Boote auf unseren Talsperren, sondern auch Leute, die zum Beispiel mit Stand-Up-Paddleboards über die Talsperren schippern oder mit Schlauchbooten. Oder es gibt natürlich auch Leute, die dort angeln oder tauchen zum Beispiel. Auch bei diesem Equipment gilt, Reinigen und Trocknen sind super wichtige Schritte, um hier die Ausbreitung der Quaggermuschel zu verhindern. Und dieses Schutzkonzept haben wir auch in die Freizeitordnung aufgenommen. Da kann man das auch nochmal nachlesen.
Das ist jetzt quasi gesetzlich verankert.
Ja, genau.
Und es hat keiner mehr eine Ausrede, der in unseren Talsperren Sport treibt, ja, und vorher nicht in die Freizeitordnung geguckt hat, ja, dann zu sagen, ja, wusste ich ja nichts von.
Genau.
Ja, okay.
Und das kann man natürlich auf unserer Website auch nochmal alles nachlesen. Und ich möchte aber noch ganz kurz auf einen Sonderfall eingehen, den wir haben an der Hennetalsperre.
Was ist denn da los?
Da ist was ganz Besonderes los, Thorsten. Nämlich die Hennetalsperre bietet besonders günstige Bedingungen für die Quaggermuschel. Unter anderem durch hohe Kalziumgehalte. Das hat Lukas
vorhin
schon erwähnt. Haben wir
gerade von Lukas gehört,
ne?
Hier
genau.
Von wegen Schalenbildung und sowas.
Genau,
ne?
Richtig. Und die ist aber auch wichtig für die Trinkwassergewinnung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, da geht der Schutz des Gewässers einfach vor. Da haben wir strengere Schutzmaßnahmen. Und da wird jetzt ab kommender Saison auch zum Beispiel kein wechselnder Bootsverkehr mehr erlaubt. Das heißt, die Boote dürfen unter der Saison nicht sozusagen das Gewässer wechseln, wenn sie die Hennetalsperre nutzen möchten.
Ach so, das heißt also, ich darf weder von der Hennetalsperre beispielsweise in die Möhnetalsperre, noch darf ich mit Booten von der Möhnetalsperre in die Hennetalsperre?
Genau, also wenn ich mein Boot aus der Hennetalsperre rausnehme, dann darf ich sozusagen innerhalb derselben Saison dann nicht wieder zurück. Einfach um die Ausbreitung noch weiter damit man das sozusagen so gut wie möglich verhindert. Und auch die Nutzung von Wassersportgeräten haben wir hier eingeschränkt, weil einfach der Schutz des Gewässers vorgeht.
Was heißt eingeschränkt? Also heißt das dann, dass ich mir beispielsweise keine eigene Tauchausrüstung mitnehmen darf, weil ich ja vielleicht vorher in Ägypten tauchen war und dann möchte ich in der Hennetalsperre nochmal tauchen. Das heißt, ich muss mir das dann alles irgendwie beim freundlichen Tauchanzugverleih ihres Vertrauens ausleihen, oder?
Ja, also ich glaube, wir können natürlich, ne, ob jemand aus Ägypten kommt oder ob jemand am Bodensee tauchen war, können wir natürlich nicht
nachvollziehen.
Können wir nicht nachvollziehen.
Ja, schon blöd,
so, ne? Genau. Und deswegen, es gibt an der Hennetalsperre zum Beispiel auch einen Verleih von Stand-Up-Paddleboards. Also da ist eben die örtlichen Verpachtungen kann man da nutzen. Und es gibt eben auch Lagerstätten. Also wenn Leute jetzt ihr Stand-Up-Paddleboard nur dort nutzen und auf dem Vereinsgelände zum Beispiel lagern, dann bekommen die eine Plakette von uns. Und der Kontrolldienst, der eben an der Hennetalsperre auch Kontrollen durchführt, der kann dann eben anhand der Plaketten ganz schnell sehen, ob das Stand-Up-Paddleboard dahin gehört oder eben nicht.
Also das hört sich wirklich nach drastischen, aber auch notwendigen Maßnahmen an, ne? Kann man schon so sagen. Lukas, müssen wir denn jetzt lernen, mit dem Biest zu leben, mit dieser Quaggermuschel? Und was bedeutet die Ausbreitung der Quaggermuschel denn langfristig für die Wasserwirtschaft im Ruhrverband?
Ja, wie man aus den Beschreibungen heraushört, ist die Quaggermuschel ein Tier, was man wirklich nicht gerne in seinen Gewässern finden oder haben
möchte.
Ja,
jetzt, wo ich es nicht mehr essen kann, weißt du, du Spielverderber, macht es ja auch wirklich keinen Spaß mehr.
Du kannst es ja mal probieren. Ja,
nee, will ich nicht mehr.
Ja, tatsächlich, einmal besiedelt, ist die Muschel aus dem Gewässer auch nicht mehr herauszubekommen. Mhm. Eine weitere Ausbreitung über andere Gewässer hätte natürlich in der Folge Reparaturen und erhöhte Instandhaltungskosten, mal ganz davon abgesehen, dass die Kosten auf der ökologischen Seite im Grunde schwer bis gar nicht zu bilanzieren sind. Das Ganze ist aber nicht nur ein Ruhrgebietsproblem, deswegen stehen wir als Ruhrverband in intensivem Austausch mit anderen Wasserwirtschaftsverbänden, mit Forschenden und Forschungsinstitutionen, auch über die Landesgrenzen hinaus und auch mit Partnern aus der Industrie, um hier schnellst und bestmöglich moderate Lösungsansätze zu finden.
Okay. Jetzt haben wir gerade gehört, wie die Quaggermuschel reingekommen ist, dass sie nicht mehr rauszukriegen ist. Und da würde mich natürlich zum Abschluss jetzt nochmal interessieren, was bereitet euch in Bezug auf die Quaggermuschel aktuell die größten Sorgen? Und wo seht ihr trotz allem auch eine Chance durch neues Wissen und neue Strategien?
Ja, ich fange vielleicht einfach mal mit einem Lichtblick an.
Also ja, leuchte uns.
Ganz grundsätzlich sind Ökosysteme in der Lage, sich auf veränderte Randbedingungen einzustellen und anzupassen. Einziges Problem hierbei ist, dass das einen unheimlichen Zeitaufwand bedeutet, beziehungsweise Zeit braucht. Und gerade im Kontext Quaggermuschel haben wir die Zeit oder haben die Ökosysteme die Zeit nicht unbedingt, weil die Quaggermuschel sich so rasend schnell ausbreitet, dass die Gefahr besteht, dass bis sich das System dann tatsächlich mal angepasst hat, einige Arten einfach schon gänzlich verschwunden sind. Dass die Quaggermuschel wieder verschwindet, ist absolut unrealistisch. Das heißt, dass der Schutz der heimischen Artenvielfalt auch in Zukunft für uns ein immer größer werdendes Thema werden wird. Global betrachtet verzeichnen wir den größten Biodiversitätsverlust, also den Verlust an Artenvielfalt in aquatischen Ökosystemen. Und dazu zählen natürlich auch unsere Süßwasserökosysteme. Wir als Menschen müssen auf unsere Ökosysteme aufpassen und wir müssen hier die Artenvielfalt schützen und erhalten. Das hat den Grund, dass eine hohe Artenvielfalt unsere Ökosysteme resilient gegenüber Krisen und Umweltkatastrophen macht. Das heißt, bei einem Ereignis sind Systeme mit einer hohen Vielfalt besser und schneller in der Lage, wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren, als das bei Systemen der Fall ist, die eine geringe Artenvielfalt haben. Und genau dazu tragen dann natürlich Schutzkonzepte bei, Schutzkonzepte wie die eben vorgestellte Ahoi-Regelung.
Klar, Luisa, kannst du da noch was ergänzen?
Ja, also ich finde, die Quaggermuschel-Problematik ist eigentlich auch für uns eine Blaupause, an der wir auch was lernen können. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass uns immer wieder komplexe Probleme erreichen in der Zukunft. Und das heißt, hier ist auch Innovation gefragt, ne? Also wir haben schon gehört, die Quaggermuschel kann man jetzt nicht essen. Aber zum Beispiel gibt es Überlegungen, die Quaggermuschel zur Phosphorrückgewinnung zu nutzen. Ich hatte ja gesagt, sie holt Phosphor aus dem Wasser raus. Und das ist natürlich dann auch ein Riesenthema für die Landwirtschaft. Also das sind natürlich erstmal wilde Ideen. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich glaube, dass wir einfach mit dem Umgang mit der Quaggermuschel sehr viel lernen können.
Ja, heute, ihr Lieben, hat es an allen Ecken gequaggert. Und ich sage an der Stelle ganz, ganz lieben Dank an Luisa und auch an Lukas für diese Erhellung. Luisa, du hast mich ja schön aufs Glatteis geführt mit deiner Frage, wie lange die Biester überleben können. Aber ich habe also auch wieder was dazu gelernt. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank.
Gerne. Wir haben
zu danken.
Jo, ihr Lieben, das war Wasserdicht für heute. Und in der nächsten Folge widmen wir uns erneut einem spannenden Thema rund um die Ruhr und die Wasserwirtschaft beim Ruhrverband. Wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, folgt uns gerne, schön Like da lassen und empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Und Ahoi.
Ja, genau.